Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Mal wieder an einem Freitag, dem 13., der 13.03.2026, Folge 126 des Metal Hammer Podcasts für euch am Mikrofon, Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie Katrin Riedl aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört.
Wir haben für euch wieder die wichtigsten Nachrichten aus der Metal-Welt, das spannendste Album dieser Tage sowie quasi Gesprächsgäste.
Ja, und zwar dreht sich diesmal alles um den Creator-Dokumentationsfilm Hate and Hope. Dazu später mehr.
Dann starten wir doch direkt rein in das bunte Nachrichtenprogramm. Und ihr hinterlasst natürlich wie immer Kommentare, Likes, Sternchen, schreibt uns E-Mails und was auch immer ihr wollt, solange es was Nettes ist, auf den verschiedenen Plattformen. Viel Spaß!
Back in Black, das Metal-Update.
Und wir haben heute ein recht buntes Nachrichtenprogramm, würde ich sagen. Wir beginnen mit Blau.
Yay.
Und zwar mit dem neuen Projekt von Alyssa White Glass, das wir hier auch schon mal thematisiert hatten, das wir in unserer letzten Ausgabe thematisiert hatten, mit einem exklusiven Interview mit Alyssa, wo sie erstmals die neuen Bandmitglieder vorstellte, ihre beiden Mitstreiterinnen Dani Sophia und Alyssa Day. Und jetzt gibt es nochmal ein Update zu ihrer neuen Band, die eben nicht mehr Alyssa heißt, so wie es zunächst gedacht war, sondern tatsächlich einen Namen bekommen hat. Wahrscheinlich war Alyssa dann doch zu sehr projektartig und nicht wirklich bandmäßig und fühlte sich vielleicht nicht richtig an. Jetzt heißt die Band auf jeden Fall nicht mehr Alyssa, sondern Blue Medusa.
Oh, mythologisch quasi.
Bekannt gegeben hat sie das im Internationalen Frauentag, wo sie außerdem noch weitere Bandmitglieder direkt vorgestellt hat. Und zwar schrieb Alyssa bei der Bekanntgabe: Nach 20 Jahren auf den größten Bühnen der Welt schlage ich ein neues kreatives Kapitel auf. Blue Medusa ist die nächste Stufe all dessen, worauf ich hingearbeitet habe. Ein Projekt, in dem meine künstlerische Vision uneingeschränkt zum Tragen kommt. Mitreißende Gitarrensoli, wuchtige Riffs, kraftvoller Gesang, schnelles und aggressives Schlagzeug, tiefgründige Melodien und vielschichtige introspektive Texte. Und dann fielen ihm noch die Namen der beiden weiteren Bandmitglieder der Rhythmusfraktion. Und zwar ist das einmal am Schlagzeug Delaney Jester, die sonst bei Stitched Up Hearts am Schlagzeug zu hören ist, und Bassistin Alicia Weigel, die man von Dragon Force und Weigel of War kennt. Beide sind allerdings keine festen Mitglieder, sondern nur Live-Mitglieder. Ich glaube, es ist trotzdem wahrscheinlich kompliziert genug, gerade mit Alicia, nicht nur, weil sie so ähnlich heißt wie Alyssa und die andere Alyssa, die in der Band ist.
Das wollte ich gerade sagen. Jetzt sind es aber ein bisschen viele Alyssa.
Ja, es gibt eine Alyssa, dann gibt es eine Alyssa mit Y und jetzt gibt es noch eine Alicia, Alicia Vigil. Es ist ein bisschen, man muss schon sehr auf seine Aussprachen achten. Das ist vielleicht nichts, was für uns hier von Vorteil ist. Sie auf jeden Fall als Dragon Force Mitglied ist ja wahrscheinlich ganz gut gebucht und viel unterwegs. Dragon Force etabliert, touren viel. Das, wenn sie sich hoffentlich gut überlegt haben, wie das mit Blue Medusa zusammengeht, aber das muss ja auch erstmal anlaufen und das wird sich alles einruckeln im Laufe der Zeit. Schön auf jeden Fall, es bleibt eine All-Female-Band und rückt damit den Anteil weiblicher Mitglieder im Festivaldurchschnitt ein Stück zurück, wenn sie irgendwo gebucht werden. Von daher, man darf gespannt sein, wann es da was von den Fünfen zu hören gibt. Erstmal aus dem Studio und dann natürlich auch eines Tages und hoffentlich bald live.
Ja, interessanter Move. Wenn auch so ein bisschen schade, dass sie diesen Bandnamen bei uns im Interview jetzt noch nicht parat hatte. Den Namen an sich finde ich ganz gut, auch wenn es schon so ein bisschen lustig ist, dass sich aktuell ja die Schlangenmetaphern in der Szene wieder wirklich stark häufen.
Also, obwohl das Jahr der Schlange vorbei ist, ausgerechnet.
Wollte ich gerade sagen. Naja, wahrscheinlich haben alle letztes Jahr nachgedacht, um dann dieses Jahr in Aktion zu treten.
Ja, es beziehen sich auch alle darauf. Sie hat ihr Statement auch angefangen mit, das Jahr der Schlange ist vorbei, es ist an der Zeit, die Haut abzustreifen.
Ah, herrlich.
Also ja, alle haben im Jahr der Schlange vorgebaut für das, was jetzt kommt.
Ja, hauptsächlich bin ich ehrlich gesagt auf Musik der neuen Band gespannt und darauf, wer da jetzt genau in welcher Funktion tätig ist, also vor allem, wer genau die Songs komponiert, weil diese ja doch sehr essentielle Frage steht ja aktuell noch im Raum, soweit ich weiß.
Ja, aber ich glaube, das ist weitgehend tatsächlich sie. Bei dieser Vorab-Single war das jetzt nicht so, weil das auch länger lag, weil das noch aus einer ganz anderen Konstellation kam. Ich glaube, da kommt jetzt schon viel von ihr und ihren beiden weiteren Gitarristinnen, so wie ich das verstanden habe. Aber auch da wird sich, glaube ich, einfach viel entwickeln, so wie sich ja auch der Bandname jetzt erst im Laufe der Zeit entwickelt hat, weil sie viel darüber nachgedacht hat, ob sie die Band nach sich benennen mag oder einen Bandnamen mag. Es gibt natürlich Argumente für beides. Den Namen an der Alissa erkennt man sofort. Dafür ist es halt immer nur sie und stuft die anderen so ein bisschen herab. Blue Medusa ist halt jetzt doch wirklich eine Band dann auch. Das ist irgendwie den anderen gegenüber wahrscheinlich fairer.
Finde ich auch richtig.
Trotzdem muss es etabliert werden. Also das fällt halt auf Festivalplakaten nicht sofort derart.
Wobei jetzt Alissa an sich auch nicht unbedingt aufgefallen ist, finde ich. Also
ohne die White Glass?
Ja. Also ja. Nur Alissa, ich meine, alleine dieser Band, wie gesagt, die Alissas vielleicht, aber egal. Das auch, tut hier nichts zur Sache.
Auch eine schöne Idee.
Ja, warten wir es ab. Es hieß ja auch, dass Soon, Hashtag Soon, neue Musik folgen soll. Warten wir es mal ab.
Genau.
Und als nächstes dürfen wir euch ganz witzige Nachrichten aus der Sportwelt überbringen. Und zwar gibt es da ein spannendes Crossover zwischen, Achtung, Metal und Ballett. Konkreter geht es um den in Argentinien geborenen Ciro Ernesto Mancillo, der am Stuttgarter Ballett als professioneller Tänzer tätig ist. Und dieser Herr stieg vor kurzem als Sänger bei der Metalband Death by Dissonance ein, die im UC Backnang ihren ersten gemeinsamen Auftritt zelebriert haben. Witzig ist daran, dass ich das aktuelle Album Exalbum In erst kürzlich für unsere Demozone besprochen habe, wobei der Gute darauf noch nicht zu hören ist. Das ist also alles relativ neu. Ein Balletttänzer ist auch Metal-Sänger, interessant, wobei natürlich die Verbindung zwischen Metal und Ballett ja auch nicht ganz neu ist. Also hervorzuheben sind hier ja insbesondere Swallow the Sun, aber auch Black Sabbath, also diesen Crossover gibt's bereits.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob die Band jetzt vielleicht davon profitiert, dass das jetzt durch die ganzen Nachrichten geht und halt so eine witzige Geschichte ist. Kann gut sein. Wir werden da mal weiterhin ein Auge drauf haben, was sich da im Stuttgarter Underground tut.
Ja, das sorgt erstmal für Aufmerksamkeit, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Sehr lustig, kleine Metal-Welt, dass dieses Demo in die Hand gegeben wurde, just bevor er eingestiegen ist und das dann auch im nächsten Heft zu lesen sein wird. Noch ohne ihn, aber auch das entwickelt sich. Und cool, dass diese Welten verschmelzen.
Und dann verschmelzen ja auch noch ganz andere Welten.
Ja, richtig. Wir blicken weit über den Tellerrand. Und zwar bis zum Horizont und darüber hinaus von unserem Ausguck auf dem Piratenschiffchen aus.
Kenner wissen vermutlich, wovon du redest. Leute wie ich so, what?
Die zweite Staffel von One Piece,
what?
Und zwar von der Realverfilmung, what? Ist auf Netflix gestartet.
Was
Anfang
ist das?
Dieser
Was
Woche.
Ist das?
Was ist One Piece?
Bitte erklären Sie.
Soll ich ganz vorne anfangen?
Nee, bitte nicht.
Naja, die Grundlagen. One Piece ist eigentlich eine Manga-Reihe, die später zum Anime wurde, aus den 90er Jahren. Es gibt über 1000 Kapitel, über 1000 Folgen. Es geht um Piraten, es geht um Monkey D. Ruffy oder in den neueren Übersetzungen Luffy, der König der Piraten werden möchte und darum einem großen Schatz, dem One Piece, hinterherjagt. Das Ganze ist in einer Fantasy-Welt zu Hause. Es geht um Monster und um immer stärker werdende Gegner und um gottgleiche Kräfte, gegen die er sich dann behaupten muss, er und seine Crew. Und er selber hat natürlich auch übermenschliche Kräfte. Er hat nämlich eine Teufelsfrucht gegessen.
Oh.
Und zwar die mit der Gum-Gum-Kraft, weshalb sein Körper aus Gummi besteht.
Ganz schön Metal eigentlich.
Das
Wobei Gummi dann doch wieder nicht.
Gummi, ne? Nicht. Es gibt metallischere Kräfte auch in dieser Serie und es gibt überhaupt viele. Man kann da schon viel irgendwie auf den Metal so beziehen. So, es ist abenteuerlich, es geht um Gemeinschaft und Freundschaft und um Freiheit.
Piratenbands,
es geht um Schatzsuche und Monster. Ja, und eben das große Thema Piraten-Metal.
Genau. Und was ist jetzt die News?
Jetzt gibt es tatsächlich auch einen tatsächlichen Aufhänger und eine tatsächliche Verbindung zur Metal-Welt, nämlich The Who. Nicht zu verwechseln mit The Who, sondern die mongolischen Folk-Metaller The Who sind in einem Song des Soundtracks der zweiten Staffel zu hören. Und zwar zusammen mit Declan de Barra von den australischen Prog-Rockern Clan Zoo mit dem gemeinsamen Song Pray to the Sun. Das Stück war bereits als Vorab-Single des Soundtracks der zweiten Staffel zu hören Und ja, man hört The Who natürlich sofort raus durch ihre traditionellen mongolischen Instrumente und den Kehlkopfgesang
in
Verbindung und die Pferdekopfgeige in Verbindung mit Rock und Metal und ja, sind auf diesem Soundtrack zu hören. Und ich glaube, da One Piece ein Riesending ist und auch diese zweite One Piece Staffel auf Netflix ein Riesending ist, tut The Who bestimmt gut, da mit vertreten zu sein und auf sehr organische Weise Teil des Ganzen zu sein. Und da Ende des Jahres, im Oktober, eine Tour ansteht und sie da sehr groß gebucht haben, nämlich Hamburg Sporthalle, München Tonhalle, Berlin Columbia Halle, Köln Palladium.
Alter.
Also die wollen es schon wissen. Okay. Schadet es bestimmt nicht, auch ein paar Piratenfans da mit abzuholen.
Und hat One Piece einen Mongolei-Bezug? Oder wie ist da jetzt
die
Querverbindung?
Also es spielt in der Fantasy-Welt, da gibt es jetzt keine Mongolei, aber es gibt schon verschiedenste Welten und Völker und da ist bestimmt auch was dabei, das irgendwie mongolisch bezogen und inspiriert ist, auch okay. Wenn ich das gerade nicht sagen kann, weil ich noch nicht alle 1000 Folgen gesehen habe.
Ach so, sorry.
Bin noch dran.
Ja, die Vorbereitung läuft noch. In jedem Fall, also The Who ist ja schon eigentlich eine ziemlich coole Band. Ich habe auch noch in bester Erinnerung, dass die vor ein paar Jahren uns ja mal in die mongolische Botschaft eingeladen haben, also in so hohe Häuser kommt man quasi mit dieser Connecte. Das ist schon
ein ganz Akustikkonzert, das war ganz toll.
Ja.
Die mongolischen Botschaftern und anderen Bediensteten dort, die
anderen Bediensteten.
Ja, Angestellten, also halt, also Abgesandten. Alle waren dann da und saßen auf Klappstühlen in ihren Anzügen und guckten sich akustischen mongolischen Folkmetal an. Das war schon ganz geil.
Ja. Und zuletzt noch folgende Nachricht von einem, der es bereits geschafft hat. Schockrocker Alice Cooper hat seine...
Oder meintest du Alyssa Cooper?
Ach so.
Naja.
Puh. Mm. Ja, jetzt, ja, der kommt... Der
ich mache mein Mikrofon jetzt aus.
Der kommt flach, aber deep oder so. ja, jedenfalls, Alice Cooper hat seine Autobiografie angekündigt und zwar für Anfang Oktober. Devil on My Shoulder soll das gute Stück heißen und Cooper will dazu im Oktober sogar in England auf eine Lesetournee mit 8 Terminen gehen.
Oh, geil.
Aha, ganz witzig.
Bestimmt nicht in den kleinsten Klitschen dann unbedingt.
Das glaube ich auch nicht. Bisher angekündigt ist lediglich die englische im Verlag Avery Spotlight erscheinende Originalfassung. Es ist also nicht bekannt, ob es Übersetzungen geben wird, wobei ich das für den deutschen Markt für durchaus realistisch halte. Da ist ja doch ein großer Absatz zu erwarten. Und im Buch erzählt Cooper offenbar seine Lebensgeschichte aus zwei Perspektiven. Und zwar, ein bisschen klischee-mäßig, aus der Sicht des Engels auf der einen Schulter und des Teufels auf der anderen. Konkret,
süßes Konzept.
Aber. Ja, konkret sagt er dazu, ich wurde als Vincent Damon Fournier geboren, verführt vom Ruf meiner Kunstfigur, änderte ich meinen Namen offiziell in Alice Cooper und verlor dabei aus den Augen, wer ich wirklich war. Der sanftmütige, typisch amerikanische Junge, der ich einst war, wurde zu einem Monster und einer tödlichen Gefahr für sich selbst. Mega.
Schön. Spielt also auch mit seinem Image und erklärt irgendwie so den Unterschied zwischen Privatperson und Bühnenpersona und so. Das ist cool.
Absolut, ja. Also nicht.
No more Mr. Nice Guy.
Ganz genau. Ich fand es überraschend, dass es noch keine offizielle Biografie von Cooper gibt, aber das scheint tatsächlich halbwegs zu stimmen. Also es gibt zahlreiche inoffizielle Biografien sowie auch Fotobücher und außerdem das 2008 erschienene, vom Meister selbst verfasste Werk Golfmonster, mein Leben zwischen Golf und Rock'n'Roll. Da gibt es schon auch ein paar Anekdoten zu lesen, aber eben auch viel Golf. Urbassist.
Das ist so ähnlich wie Moby Dick. Zwischendurch eine ganz nette Handlung, aber auch sehr viel Wahl-Content.
Ja, genau, Wahl-Content. Urbassist Dennis Dunaway hat auch mal ein Buch über die Frühphase geschrieben, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt. Aber ja, ich erwarte schon, dass das neue Buch auf über 300 Seiten nochmal ordentlich Stories nachlegt und vielleicht auch die ein oder andere Bombe platzen lässt. Also ich hätte in jedem Fall schon Bock, das zu lesen.
Dann packen wir doch einen Song von Alice Cooper in unsere Metal Hammer Podcast Spotify Playlist, wo auch der Song Pray to the Sun von The Who aus dem One Piece Soundtrack und diverses andere vertreten sein wird. Zum Beispiel auch ein paar Songs aus dem Pit, denn da geht's zuerst hin.
Cordin & Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Ja, und da waren wir letzte Woche, haben wir euch bereits von Paradise Lost erzählt, das müssen wir nicht nochmal wiederholen, aber am Tag danach waren wir dann noch bei Smith Kotzen, dem vielleicht am lustigsten benannten Tourpaket, wo man auch doch mal zum Merch geguckt hat, um einfach mal zu gucken, was die aus diesem Bandnamen machen.
Ich war ja kurz davor, was zu kaufen, wegen dem Emblem SK, fand ich ja ganz cool, so mit einem SK-Shirt rumlaufen, nice. Aber der Bandname stand halt auch drauf.
Ja, mein Favoriten-Item war, glaube ich, dieses Bandana, was ja lustig ist. Da stand auf einer Seite Smith und auf der anderen Seite Kotzen. Und dann haben die das dieser Puppe am Merch so lustig rumgebunden, dass halt einfach Kotzen nur drauf stand.
Es ist leider echt unglücklich. Richie Kotzen kann nichts für seinen Namen. Und es ist ein Name, der ich wäre fast nur, also man müsste ihn mal fragen, ob er weiß, woher der Name kommt. Wahrscheinlich kommt es ja schon irgendwie von deutschen Auswanderern. Vielleicht hießen die Katz und im Lauf der Zeit hat sich zu Kotzen.
Ich weiß nicht.
Im deutschen Sprachraum ist es kein ganz glücklicher Name, leider. Das ist
eine alternative Wahrheit.
Leider ist das so, aber dann hat es eben nicht geschadet. Es war ein gut besuchtes und echt launiges Konzert. Ich hatte die Sorge, dass es ein bisschen so ein Gitarristenkonzert wird, so mit irgendwie viel selbstverliebtem Geklimper und hey, Richie, guck, wie ich spielen kann. Oh, toll, Adrian, schau, wie ich spielen kann. Aber nee, gar nicht. Es war cool, es war kurzweilig, es war rockend, es war hittig, hat echt Laune gemacht.
Ja, bei Adrian Smith übrigens handelt es sich einfach nur, um jetzt nochmal alle ins Boot zu holen, um den einen der diversen Gitarristen von Iron Maiden. Von dem her war das schon ein sehr prominentes Konzert und natürlich immer toll, die großen Stars auf den, ja auch nicht kleinen Bühnen, aber halt kleineren Bühnen zu sehen und ein bisschen näher dran zu sein. Und klar, immer toll zu sehen, dass halt Musiker von diesem Kaliber auch ohne Egos auskommen und einfach ein tolles Konzert mit verteilten
Aufgaben. Ja, die hatten echt Bock, die hatten Spaß, das war echt lustig. Und stark war auch Bassistin. Wahrscheinlich spricht man es Julia Lage aus. Man schreibt es Julia Lage, aber da sie Amerikanerin ist, wahrscheinlich Julia Lage. Oder ist es das Ehepaar Lage Kotzen? Denn sie ist auch noch die Ehefrau von Richie Kotzen, wie wir es danach festgestellt haben. Sie war präsent auf der Bühne, aber hat sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Das war sehr cool. Und sie hat halt echt noch den Steve Harris gemacht am Ende, als sie Where's the Dears gecovert haben. Gesungen von Adrian Smith. Bisschen tiefer als von Bruce. Was aber sehr cool war, man konnte schöner mitsingen
dadurch. Ja, war mega.
Also war sehr, sehr schön.
Echt noch gut.
Und diese Woche geht es weiter. Wir werden gewesen sein, wenn ihr diesen Podcast hört, bei Avatar. Auch sehr groß angelegt in der Columbia-Halle hier in Berlin.
Ja, und dann am Tag danach auch nochmal in der Columbia-Halle, Havisham Burn.
Am heutigen Freitag, den 13., wo ihr uns vielleicht schon hört. Wir sind ja länger online mit diesem Podcast. Aber ja, wird groß, wird fett. Freue mich drauf. Wahrscheinlich heftige Konzerte hintereinander. Danach wird es Zeit fürs Wochenende.
Absolut. Und da hören wir dann vielleicht dieses Album.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, zum Runterkommen werden wir das dann hören, genau.
Ja, da blicken wir in die Vereinigten Staaten von Amerika, die US of A, konkreter nach Richmond, Virginia, also an die Ostküste. Da haben sich 1994 ein paar Musiker zur Formation Burn the Priest zusammengetan. 1999 benannte man sich dann in Lamb of God um und über diese Band sprechen wir heute. Ja, seit ihrem Startschuss hat sich die Gruppe personell eigentlich kaum verändert. Also auf dem ersten 1999 auf den Markt gebrachten Burn the Priest Album mit eben diesem Namen waren bereits Gitarrist Mark Morton, Bassist John Campbell und Sänger Randy Blythe dabei. Gitarrist Willie Adler stieß kurz danach dazu, sodass auf dem offiziellen Lamb of God Debüt New American Gospel aus dem Jahr 2000 bereits 4/5 der heutigen Formation zu hören sind. Der aktuelle Schlagzeuger von Lamb of God heißt Art Cruz und sitzt seit 2019 hinter den Kesseln. Man kann da also von einer doch recht konstant besetzten Band sprechen. Stilistisch galten Lamb of God eigentlich schon ziemlich früh als, ja, so übertrieben gesprochen, inoffizielle Nachfolger von Pantera. Also die Rede ist da traditionell von Groove Metal mit Einflüssen von Thrash und früher auch Death Metal. Andere Vergleiche könnten Machine Head, Devil Driver, teils auch Slipknot lauten. Erprobt hat das Quintett das Ganze auf diversen Alben. Das nun erscheinende Into Oblivion ist bereits ihr 10. Werk, wobei es auch so ein bisschen auf die Zählweise ankommt. Also manche Leute zählen Burn the Priest mit, dann muss man neben dem genannten Frühwerk eben auch noch das 2018 erschienene Legion 20 dazu rechnen. Damit wäre Into Oblivion dann bereits Album Nummer 12.
Das ist kompliziert.
Naja, so kompliziert auch nicht. Es ist halt entweder das 10. oder das 12. Album. Sie selbst geben schon einen Hinweis, weil eines der Alben war mit 7 betitelt und dann noch folgend. Ja, von dem her, sie gehen offiziell zumindest eher vom 10. Album aus.
Dann halten wir es mal daran und steigen rein mit dem Titelsong Into Oblivion. Da geht es tatsächlich Machine Head und Pantera mäßig los. Das Riffing klingt total nach diesen beiden Bands. Dazu gibt es quietschende Gitarren und malmenden Groove. Der Song ist aufgeräumt und hat einen klar herausgearbeiteten, herausstechenden und vor allem memorablen Refrain, was ich sehr stark finde. Der C-Teil sorgt dann noch für ordentlich Dynamik. The Killing Floor geht in eine ähnliche Richtung, betont die Death-Metal-Schlagseite aber mehr und hat einen melodisch-dramatischen Höhepunkt. Parasocial Christ ist dann ein pfeilschneller Ausbruch zwischen Extreme-Metal und Hardcore. Im Refrain mutiert der Song zu einem richtigen Groove-Monster, geht in ein schrilles Solo und ein Mid-Tempo-Headbang-Breakdown über. St. Catherine's Wheel fällt mir beim Durchhören noch auf. Das hat so einen geilen, nervösen Gitarrensound und ein schön freidrehendes Schlagzeug. Sepsis ist auch was ganz Besonderes. Das ist so schleichend und psychotisch, fast schon experimentell, wie hier zähflüssig vorangerobbt wird, während sich Härte langsam aufbaut und das am Ende zu einem Slayer-Geschoss mutiert.
Slayer-Geschoss ist auch geil. Ja.
Alles mit Slayer ist geil. Man kann Slayer vor jedes Wort setzen und es wird ein geiles Wort.
Ja, funktioniert auch alleine. Krass.
Aus der Reihe fällt komplett der Song El Vaccio. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Von Kollegen Matthias Weckmann in seiner Rezension als Powerballade bezeichnet. Geht für mich einen Schritt zu weit. Aber ich kann folgen, weil es geht tatsächlich in so eine, hat eine balladeske Grundstimmung und ist voller Power. Von daher Power und Ballade, okay. Es ist für mich eine Groove-Metal-Ballade, wenn es das gibt.
Weiß nicht. Schließt sich irgendwie aus, meines
Sinnes. Sollte man meinen. Es ist grungy mit so einem Alice in Chains-Vibe. Bringt viel Dynamik mit in Lautstärke und Wut, aber auch Growls und Gitarrenwände. In eine ähnliche Richtung geht noch A Thousand Years mit so einem wild-westhaften Groove und einem Hin und Her zwischen Gesang und Growls, düster und derbe, laut und leise. Ich bin echt kein Ultra-Fan von Lamb of God. Live machen sie mir immer Spaß, aber auf Platte sind sie mir meistens zu gleichförmig, oft zu wenig catchy und ich mag auch Randy Blythes Stimme nicht immer auf Dauer. Entsprechend hat mich Into Oblivion jetzt aber echt überrascht, weil es viel Abwechslung mitbringt und Lamb of God hier zeigen, wie fett sie sein können und wirklich ein kurzweiliges Album hier geschaffen haben. Und Randy Blythe auch in gewissem Rahmen eine schöne Dynamik in seiner Stimme zeigt.
Ja, ich kann es eigentlich kaum anders ausdrücken. Also für mich ist Lamb of God grundsätzlich auch eine dieser Bands, bei denen es eher live funkt. Da ist ihre Energie und die ihrer Fans halt einfach unwiderstehlich. Into Oblivion birgt schon jede Menge kreativer Ideen und spannende Songs, auch wenn sich diese nicht immer sofort erschließen, finde ich. Also der eröffnende Titeltrack wartet mit so einer tollen Mischung aus wuchtiger Energie und Melodie auf. Selbst die sperrigen Phasen lassen da mitdenken. Also das ist schon ein guter Einstieg in dieses Album. Mhm. Flottere Songs wie Parasocial Christ nehmen auch schnell gefangen, wobei das Gitarrensolo Energie rausnimmt und den Schluss so ein bisschen diffus geraten lässt. Da war ich schon wieder ein bisschen raus. Ganz anders klingt das langsam dahinschreitende Sepsis mit diesen Einsprechern. Das ist ein Brocken, der erstmal verdaut werden will. The Killing Floor zuckelt dafür wieder energetisch voran und beinhaltet tolle Riffs. Die erst sehr zurückhaltende und dann im Verlauf wütender werdende Ballade El Vaccio finde ich ganz gelungen, wobei das auch kein Hit oder so ist. Eher so ein nettes, klangliches Intermezzo.
Ja, stimmt, es fehlt so der super catchy Refrain fehlt.
Finde ich auch. Ja. Also ich finde grundsätzlich, dass die Platte eigentlich jetzt nicht so den Überhit hat einfach. St. Catherine's Wheel geht dann auch wieder in die Vollen. Da beeindruckt mich vor allem die hervorragende Gitarrenarbeit. Also das ist schon so ein Hinhörer. Noch mehr Fahrt nimmt dann Bully auf. A Thousand Years, hattest du auch gesagt, wartet dann wieder mit einigen ruhigeren Passagen und unterschiedlichem Gesang auf. Also da ist er wirklich variabel. Grundsätzlich ist Into Oblivion aber einfach nicht so leicht zu durchdringen, finde ich. Also mehrere Durchgänge sind da in jedem Fall zu empfehlen. Und ja, so ein wirklicher Hit, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Groove-Metal-Fan. Es steckt schon ziemlich viel drin in diesem Album und sie brechen auch oft genug aus diesem ja irgendwie sperrigen Bollwerk-Sound aus. Mhm. Und immer dann, wenn das passiert, reißt auch diese eindringliche Wucht ziemlich mit.
Ja, ich glaube auch mehr als bei anderen Lamb of God-Alben, für mich zumindest. Aber man braucht schon ein Ohr dafür und Bock auf diese Art von Musik durchaus. Für mich wohl nichts für meine persönliche Jahrestop 10, bestimmt aber was für die Genre-Top 10, wenn gleich da wieder die Diskussion losbrechen wird, in die Fresh-Metal-Liste oder in die New Wave of American und Groove-Metal-Liste.
Ja, das ist eine schwierige Diskussion, ich weiß es nicht. Aber also ganz ehrlich, wenn das jetzt in der Thrash-Liste ist, da geht es halt komplett unter dieses Jahr, weil das ist ja ein Thrash-Jahr vor dem Herren bisher.
Ausnahmsweise mal.
Also wie soll man jetzt Lamb of God mit diesem Album, mit Creator, Megadeth, Exodus und anderen Bands, die auch noch Alben veröffentlichen werden, vergleichen?
Ja, es ist eine sehr, wenn überhaupt es Thrash-Metal ist, dann eine sehr modern umgepflügte, groovende Variante davon. Daher wahrscheinlich tatsächlich eher New Wave of American Heavy Metal / Groove Metal / was da noch alles drin?
Ich weiß
New
gar
Metal
nicht genau.
Und so aber weiter und so fort.
Groove Metal ist halt auch so ein komischer.
Ja, Groove Metal ist ja so eine Art Thrash Metal, aber groovender.
Grooved halt. Grooved und Thrash nicht so, ja. Schwierig. Genres sind Schall und Rauch. Wie war das?
Hört mal rein, sagt uns, was das für euch ist und was euer Lieblingssong ist. Weil wir jetzt nur noch wöchentlich kommen, stellen wir
nur
auch
nur noch.
Also was heißt
nur noch?
Also andersrum, weil wir jetzt wöchentlich kommen, stellen wir nur noch ein Album pro Woche vor, statt wie früher 4 für 2 Wochen. Das Krass. Heißt insgesamt weniger. Habt ihr auch schon angemerkt in euren Kommentaren, danke dafür. Ist gerade das Format, aber das wir fahren können, in dem Tempo, das wir vorlegen, aber trotzdem mögt ihr, glaube ich, gerne wissen, was noch so erscheint. Highlights des heutigen Tages dürften doch sein Angus Mac 6 mit dem Album Angus Mac 6 and the All-Seeing Astral Eye, The Jams mit Year of the Snake, da haben wir die Schlangen wieder, Mammoth Throne mit My Body to the Worms, die übrigens Mammoth Throne heißen und nicht Mammoth's Throne, wie ja. wir zeitweise gedacht haben.
Ja, diese Behauptung war ein Fehler. Wir nehmen sie hiermit zurück.
Aber bitte, ich glaube, wir haben das im Heft gerade noch am Tag des Druckes, glaube ich, haben wir es noch überall raus.
Ja, wenn ihr wüsstet, was wir am Tag des Drucks noch aus diesem Heft alles rausfischen. Oh mein Gott.
Und dann kommen noch die neuen Alben von Masticator namens Total Mastery, ja. Monstrosity Screams from Beneath the Surface. Und noch einiges mehr. Ihr werdet die Reviews dazu auf metalhammer.de natürlich finden und natürlich gebündelt im Magazin. Die neue Ausgabe erscheint just heute mit genau. einem schönen Thrash-Metal-Titel. Wer hätte es gedacht? Im Thrash-Metal, ja.
Richtig. Willst du verraten, welcher das ist?
Ja, unbedingt gerne. Und zwar blicken wir in die Bay Area, wo alles herkommt, wo alles angefangen hat, wo vor 40 Jahren alles explodiert ist mit Master of Puppets von Metallica, die Thrash Metal und Metal insgesamt aus dem Underground und in ganz neue Sphären katapultiert haben und setzen das zusammen mit dem neuen Album von Exodus, das bald erscheinen wird. Goliath heißt das gute Stück und Exodus und Metallica und ihre gemeinsame Geschichte sind die Titelgeschichte des brandneuen Metal Hammer. Seit heute am Kiosk.
Live to Win, die Verlosung.
Am gestrigen 12. März ist der Band-Dokumentationsfilm Creator Hate and Hope in der Heimkinofassung erschienen. Ihr könnt das gute Stück also ab sofort auf DVD und Blu-ray erstehen. Der Film feierte ja im Herbst letzten Jahres Premiere in der Lichtburg Essen und zeigt ein tiefgehendes Porträt der deutschen Thrash-Metal-Institution. Der Filmverleih Neue Visionen hat sich nun freundlicherweise bereit erklärt, hier im Metalhammer Podcast 3 DVDs zu verlosen. Wer daran Interesse hat, schreibt bitte eine Mail mit dem Betreff Creator an redaktion@metal-hammer.de. Einsendeschluss ist der nächste Freitag, der 20.03.2026 um 12 Uhr. Und wir wünschen natürlich viel Glück.
Wir kennen uns, wenn man es genau nimmt, vom Kindergarten sogar. Du musst dir vorstellen, das ist ein kleiner Mikrokosmos. Wir waren dann so in alten Essen alle. Man hat halt so rumgehangen, was man dann so als Jugendlicher in den 80ern so gemacht hat. Und wir waren einfach musikinteressiert und wollten die Band haben. Und auch aus einer Langeweile heraus haben wir dann die Band gegründet.
Mein Vater hat von Anfang an zu mir gesagt, wenn du schlau bist, gehst du nicht unter Tage. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Da ist total gefährlich, da ist alles schlimm und wird irgendwann anders.
Bei meinen Eltern zu Hause ist sehr viel Musik einfach immer gelaufen. Und das war natürlich so viel Italienisches. Sowas wie Adriano Celentano. Grundsätzlich populäre Musik der 70er Jahre halt. Mein Vater hat das wirklich zelebriert, der war totaler Nerd und hat das alles gesammelt. Und Ich glaube, in Kindertagen habe ich dadurch ein Gefühl dafür bekommen, dass Musik was Wichtiges ist.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Um euch hier noch ein bisschen Kontext zu diesem Film zu geben und ein paar grundsätzliche Fragen zum Film zu klären, präsentieren wir euch hier ein vom Verleih zur Verfügung gestelltes Interview mit der Regisseurin des Films, Cordula Kaplitz-Post. Zuerst wurde sie gefragt, wie und warum es überhaupt zu diesem Film kam.
Das hat eine längere Vorgeschichte. Also ich kenne Mille jetzt, bevor die Dreharbeiten losgingen, kannte ich ihn schon 6 Jahre, weil wir haben immer mal versucht, eine Metal-Sendung für Arte durch die Nacht mit, meine Doku-Serie, auf die Reihe zu kriegen, und es hat nie geklappt. Und irgendwann kam der letzte Kinofilm von mir über Scooter ins Kino, und dann hat plötzlich sich das Management von Mille gemeldet und gesagt, sie wären jetzt doch bereit, weil wir da auch schon mal drüber geredet hatten, so einen Film zu machen. Da habe ich mich sehr gefreut und habe gesagt, okay, dann lass mal überlegen, was. Und dann haben wir einen völlig anderen Plan gehabt. Also wir wollten eigentlich die größten Hits, die sie so immer mal wieder auch spielen, mit anderen Bands eingespielt neu aufnehmen und quasi daraus einen Film machen. Das hat sich dann alles völlig verändert. Wir sind dann mit auf Tour gegangen. Und ja, ich glaube, das ist immer schwer bei Dokumentarfilmen überhaupt zu planen, was dann wirklich passiert. Man hast immer einen Plan und der wird im Endeffekt wird es ein ganz anderer Film. Also wichtig war mir von Anfang an, die vor und hinter den Kulissen gleichzeitig gut zu repräsentieren. Also weil ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, wie erfolgreich Creator ist, auch weltweit. Und das war für mich eigentlich so der Grund, auch zu sagen, Mensch, ich interessiere mich für diese Bandgeschichte. Ich finde die Personen, die dahinter stecken, total spannend. Und über die ist auch noch nie ein richtiger Film entstanden.
Danach erklärt sie ihren Ansatz.
Ja, ich habe ja immer einen relativ ähnlichen Ansatz mit meinen Musikfilmen, die ich mache. So, ist jetzt auch schon der 3. fürs Kino. Ich versuche, möglichst nicht einzugreifen. Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein und die in Situationen zu erwischen, die möglichst real sind. Natürlich ist eine Kamera, verändert immer auch die Wahrnehmung, aber die müssen sich an uns gewöhnen. Und deshalb mal wichtig, viel Zeit miteinander zu verbringen. Und deswegen kommt dann, also im besten Fall filterst du natürlich dann irgendwann im Schnitt ja auch immer die besonders guten Momente, sodass es einfach eine Ansammlung von authentischen Situationen ist, die im Endeffekt dann in den Film reinkommen.
Dann geht Cordula Kaplitz-Post darauf ein, was sie in ihrer Doku eigentlich erzählen wollte.
Ja, also ich wollte in erster Linie auch Leuten, die vielleicht musikaffin generell sind, aber nicht unbedingt Metal-Fans sind, auch diese Band nahebringen, weil ich die unglaublich beeindruckend finde, was die seit 40 Jahren auf die Beine stellen. Und als Schülerband im Ruhrgebiet anzufangen in Essen und zu sagen, ich habe einen Traum, ich will sein wie Kiss, und aber noch nicht mal ein Instrument spielen zu können und dann letztendlich international zum Weltact zu werden, das fand ich besonders toll.
Der Titel des Dokumentationsfilms ist natürlich auch ganz interessant, Creator, Hate and Hope. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, das haben wir lange überlegt, wie der Titel wohl sein könnte, weil er soll ja auch was vermitteln, was einerseits mit dem Film zu tun hat, andererseits auch mit der Band natürlich. Ich glaube, bei denen gibt es eben diese beiden Seiten, das ist diese Polarität. Die wollte ich auch sehr gerne zeigen, weil auf der Bühne sind sie super hart, super krass, auch aggressiv. Und das ist das, wo sich die Fans ja auch austoben können, ja, wo sie sagen, hier haben wir mal einmal, können wir alle unsere Aggressionen loswerden. Und danach sind sie wieder happy und friedlich. Das sind sie ja sowieso auch während des Konzerts, aber es wirkt sehr krass. Aber dahinter steckt Hate, ist ja auch auf Deutsch gar nicht zu übersetzen. Wenn du Hass sagst, ist es gleich viel zu hart, weil Hate ist in den Songs, was sie da als gesellschaftliche Rebellion auch damit transportieren. Oder sie wollen gesellschaftliche Missstände auch anprangern. Da gibt es in der ganzen Bandgeschichte immer wieder Beispiele dafür, dass es gesellschaftskritisch ist vor allem. Und das hat so eine ähnliche Attitude wie auch der Punk. Ja, und deshalb ist Hate eher so ein Lebensgefühl, was man auf der Bühne auslebt bei der Band und in den Texten. Aber in der Realität ist Hoffnung, Hope, natürlich viel stärker, weil an sich sind es ja Menschen, die, also Mille will mit seinen Texten ja auch was bewirken. Also denkt, dass die Welt dadurch doch zu einem besseren Ort werden kann im Endeffekt.
In der Folge setzt sich Cordula Kaplitz-Post mit der Frage auseinander, welche gesellschaftliche Relevanz Creator heutzutage eigentlich haben.
Also ich finde, gerade in heutigen Zeiten war mir nochmal wichtig, auch das Politische der Band zu betonen, auch wenn Mille das gar nicht so gerne in den Vordergrund stellt. Aber ich finde das auffällig, auch gerade weil in der Metal-Szene ja durchaus auch rechte Bands sich tummeln. Und davon haben die sich schon immer abgegrenzt. Und deswegen war mir auch wichtig, dass sie auch Mike von Heaven Shall Burn hatte Mille eingeladen, schon viele Jahre mal nach Buchenwald zu kommen, in das KZ, um dort auch sich das mal anzuschauen, weil er selber von Creator auch in seiner politischen Haltung bestärkt wurde, eben auch eine politisch ausgerichtete Metalband zu haben. Und genau so wollte ich das einfach so natürlich wie möglich auch abbilden, damit es nicht plakativ ist und gleichzeitig aber doch real. Weil ich habe Mille auch gefragt, warum willst du da hin mit uns? Machst du das für die Kamera oder würdest du das auch privat machen? Und da hat er gesagt, ja, das will ich schon lange. Ich habe noch nie die Zeit gefunden und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Jetzt mache ich das einfach mit Mike. Und so war es dann auch. Also das ist auch ein sehr berührender Moment im Film, finde ich, wenn dieser ganze Schock und dieser ganze Horror, der in der Banalität des Bösen da steckt, einfach auch so begreifen, ne?
Die Regisseurin hat während des Drehs natürlich irre viel Zeit mit der Band verbracht und hat auch ein paar Theorien, warum Creator eigentlich so erfolgreich sind.
Ich glaube, über die Jahre ist es so, dass die Metal-Gemeinde sehr stark, also erstmal treu ist und loyal zu ihren Bands. Also wenn du einmal eine Band entdeckt hast, dann bleibst du auch dabei. Es ist nicht so schnelllebig wie andere Genres. Und außerdem hat ja Creator auch wirklich sich das weltweit hart erspielt. Also die sind so viel unterwegs wie kaum eine andere Band. Und die sind mindestens 180 Tage im Jahr, wurde mir gesagt, auch auf Tour. Und das in fast jedem Land in Asien. In Australien sind sie gewesen, also mehrfach. In USA regelmäßig, seit den 80ern. Also das ist schon wahnsinnige Leistung und unheimlich anstrengend auch. Aber sie machen es gerne, weil die Fans honorieren das halt auch. Wenn du da immer wieder hinkommst, dann hast du die einfach fürs Leben als Fans wahrscheinlich.
Danach drehte sich das Gespräch um die Frage, was Creator eigentlich von anderen Bands unterscheidet.
Ich bin jetzt nicht der Super-Experte von Thrash Metal, weil ich habe mich wirklich mit Creator ins Thema Thrash Metal eingearbeitet. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass es inhaltlich begründet ist, so wie ich von allen gehört habe, dass also ihre Texte immer schon besonders gut waren, besonders anspruchsvoll. Auch Mille sich unglaublich Zeit nimmt, also auch für Poetik, also Lyrik in dem Fall ja auch, beziehungsweise auch Gesellschaftskritik, was einfach intelligente Texte sind. Und die gleichzeitig aber auch einen Entertainment-Wert haben müssen. Also ich glaube, diese Mischung macht sie, glaube ich, zu was Besonderem in der Szene.
Ganz interessant finde ich auch, was Cordula Kaplitz-Post über die Zielgruppe von Creator Hate and Hope denkt und warum der Film auf die große Leinwand gehört.
Also ich würde mir sehr wünschen, dass es von vielen Menschen geguckt wird, die einfach Musik lieben und die auch vielleicht ihre Scheu verlieren, dass sie sich mit Metal mal beschäftigen, weil Metal hat eben, da gibt's viele Klischees und die wollte ich gerne in dem Film widerlegen. Und ich finde eben auch den Kontrast spannend von einer Band, die auf der Bühne wirklich unglaublich hart rüberkommt und gleichzeitig aber hinter den Kulissen sehr reflektiert ist und gut miteinander umgeht und ihre Fans liebt und dass diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, was im Metal ja auch wirklich vorherrschend ist, sich auch transportiert, aber auch, dass für die Fans dieses Konzerterlebnis total echt und spürbar wird. Wir haben ja mit 9 Kameras gedreht und wollten auch eine Moshpit-Cam haben, damit sich dieses Energiegefühl, was im Moshpit und was das Besondere ist, auch für die Fans immer sich austoben zu können bei den Konzerten, dass sich das auch überträgt. Also ich hoffe, dass es viele Leute fasziniert und nicht nur die Fans.
Und zuletzt noch die Frage, was das Publikum eigentlich von diesem Film mitnehmen soll.
Also ich wünsche mir, dass die Menschen, die den Film gesehen haben, hoffentlich genauso begeistert sind wie ich von der Band und dass man dadurch auch nochmal so eine Aufmerksamkeit hat für wie detailliert und wie gut die als Musiker eben sind, ja, und dass es etwas ist, was auch einen Respekt verlangt, also dass Leute da rausgehen, einerseits Spaß haben und aber die auch besser kennenlernen und mit einem guten Gefühl einfach aus dem Film rausgehen.
Ja, soweit Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Ihr Film Creator, Hate and Hope ist nun ab sofort auch in der Heimkinofassung erhältlich. Ich kann euch den Straffen nur ans Herz legen. Der ist wirklich sehr aufschlussreich und interessant geworden. Holt ihn euch oder gewinnt eins von 3 Exemplaren in unserer Verlosung. Wollen wir da auch einen Song in die Playlist packen?
Ja, selbstverständlich.
Herrlich. Keine Playlist ohne Creator.
Nachdem wir schon weder Iron Maiden noch was zum Eurovision Song Contest haben diesmal.
Oh nein.
Es ist enttäuschend.
Fail, die enttäuschende Episode. Nennen wir sie so, die 1-2-6.
Und auch Störgeräusche habe ich noch keins wahrgenommen.
Ärgerlich. Nichts bieten wir euch. Und dann ist das Interview auch noch nicht von uns geführt. Unmöglich. Darauf wollte ich trotzdem nochmal hinweisen. Aber da wir jetzt wöchentlich senden, können wir auch nicht jede Woche mit einem Interview daherkommen. In der nächsten Episode wird es aber wieder ein von uns geführtes Interview geben. Und zwar, neben den neuesten Nachrichten aus der Szene und dem Album der Woche, gibt es ein Interview, du hattest es schon angeteasert, mit unseren aktuellen Coverhelden Exodus. Deren Album erscheint dann auch pünktlich nächsten Freitag am 20. März. Lasst von euch hören und schaltet bitte auch dann wieder den Metal Hammer Podcast ein.
Und holt euch vorher noch das neue Magazin am Kiosk mit Exodus und Metallica Titelgeschichte, um euch bereits ein bisschen warm zu lesen über das neue Exodus Album, zu dem ihr dann nächste Woche mehr erfahrt, wenn es an dieser Stelle wieder aufs Ohr gibt. Maximum Metal.
Wiederhören.